Werbung.
Omaha Steaks semi-annual sale is here. Save 50% site-wide on legendary steaks, gourmet burgers, chicken, pork, seafood, and more. Plus, get an extra $35 off with promo code AUDIO at omahasteaks.com. Shop now to save 50% site-wide on steaks and more during Omaha Steaks semi-annual sale. Plus, get an extra $35 off with promo code AUDIO at checkout. That's omahasteaks.com, promo code AUDIO. Minimum purchase may apply. See site for details.
Werbung Ende.
Christian.
Clara.
Heute mal eine einfache Frage. Wer hat eigentlich Schuld an der Klimakrise?
Ich habe die gesehen. Willst du jetzt einen Namen von mir hören? Oder?
Ich nehme auch einen Namen, wenn du einen hast.
Okay, ich gehe mal die Kontaktliste durch. Aber worauf hast du gehofft? Auf ein Land oder?
Nee, ich finde, das ist ja eine der grundlegenden Fragen, mit der wir uns immer mehr beschäftigen und vor allem auch immer mehr Gerichte sich damit beschäftigen, weil das ja eine Gerechtigkeitsfrage ist.
Wir alle,
aber manche halt deutlich mehr als andere. Ich glaube, das kann man schon relativ...
Okay, ich spreche mich frei. Ich weiß nicht.
ja, das könnten wir ja mal vor Gericht klären. Aber es ist tatsächlich so, dass es ja immer mehr Urteile auch konkret dazu gibt, wie die Verantwortung verteilt ist. Ich erinnere mal nur an die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, dass Deutschland zu wenig für den Klimaschutz und künftige Generationen macht. Mhm. Und seitdem gibt es das Klimagesetz und die Justiz ist wirklich zu einem zentralen Baustein für die Klimaschutzbewegung geworden. Es gibt auch andere Fälle, wo eben konkret Unternehmen verklagt wurden für ihren Anteil an der Klimakrise. Und jetzt aktuell hat der Internationale Gerichtshof ein 500 Seiten langes Gutachten veröffentlicht, das ziemlich deutlich sagt, Klimaschutz ist Menschenrecht und wer nicht genug dafür tut, muss sogar mit Entschädigungszahlungen rechnen.
Hm, habe ich auch von gelesen. Glaubst du, dass das wirklich passiert?
Ich glaube, dass das tatsächliche Konsequenzen hat. Aber ich weiß, du siehst das anders.
Ich weiß. Also ich gucke mir, kann jeder seine Nachrichtenseite seiner Wahl öffnen. Ich sehe da nicht, dass da irgendein globales Regelwerk gerade großartig eingehalten wird, egal von welchem Land wir irgendwie reden. Ich glaube, der Internationale Gerichtshof, wenn ich das jetzt richtig recherchiert habe, wird auch nur von bisschen mehr als 70 Staaten überhaupt werden die Urteile generell anerkannt. Und ich glaube, das Klimaschutzgesetz in Deutschland wird ja nicht mal von unserer Bundesregierung eingehalten. Also deswegen bin ich da sehr skeptisch, dass das irgendeinen Unterschied machen wird. Das ist für mich eher so ein Pyrrhus-Sieg auf dem Papier.
Ja, trotzdem glaubt unser Gast ganz fest an die Kraft des Normativen, könnte man glaube ich auch sagen, und dass so Papier durchaus einen Unterschied machen kann. Deswegen freue ich mich, dass wir heute mit ihr sprechen können. Baro Vicente Ragabat ist Juristin und Sprecherin für sozial-ökologische Gerechtigkeit bei Greenpeace und schon während ihres Studiums an der Bucerius Law School in Hamburg und an der FGW in Rio de Janeiro gründet sie mit der Climate Clinic die erste studentische Beratung für Klima und Recht in Deutschland und als Sachverständige berät sie die Bundesregierung unter anderem in Fragen der Generationengerechtigkeit. Herzlich willkommen, Frau Gabbert.
Hallo.
Hallo auch von mir. Bevor wir loslegen, wie immer der Hinweis, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt Clara und mir eine E-Mail an klimalabor@ntv.de und falls ihr uns unterstützen möchtet, dann bewertet das Klimalabor sehr gerne bei Apple Podcasts oder Spotify. Und heute auch noch ein Hinweis für alle Berlinerinnen und Berliner mit einer Schwäche für Dinosaurier oder Naturwissenschaften. Am 19. September ist das Beats and Bones Festival im Naturkundemuseum hier bei uns in Berlin. Auf drei Bühnen gibt es da ganz viele Podcasts aus dem Wissenschaftsbereich mit Snacks und Drinks. Eine tolle Veranstaltung. Kommt vorbei, weil Clara und ich sind nämlich auch dort vor Ort.
Ja, wir würden uns sehr freuen, den einen oder anderen dort kennenzulernen, auch mal ganz persönlich. Dann legen wir mal los. Frau Gabbert, Christian hat auf der Greenpeace-Webseite den Satz entdeckt, Den Haag hat das Ende der fossilen Energien eingeläutet. Ist das wirklich so?
Ja, diese Entscheidung markiert wirklich einen Bruch mit dem bisherigen, wie das internationale Recht sich geäußert hat zu der Klimakrise und was wir jetzt nochmal konkretisiert bekommen haben. Und in der Entscheidung ist ganz deutlich geworden, dass Länder, die fossilen Energien, fossile Verbrenner, fossile Energien, Unternehmen, die fossile Rohstoffe fördern, regulieren muss, auch im privaten Sektor und dass das die Aufgabe der Staaten ist, um sich an diese völkerrechtlichen Verpflichtungen zu halten. Und das ist eine ganz, ganz wegweisende Veränderung in dem, wie das Recht dort konstituiert wurde.
Bevor wir darauf eingehen, inwiefern dieses Recht dann auch in der Realität einen Unterschied macht, muss man, glaube ich, einmal nochmal erklären, was denn genau da drin steht in diesem Gutachten. Wenn Sie jetzt sagen, das ist so wegweisend, was sagt denn das Gutachten?
Ja, das Gutachten ist aus vielerlei Hinsicht total interessant. Sie haben das schon gesagt, über 500 Seiten, da steht wirklich viel drin. Eine zentrale, ganz wichtige Botschaft dieses Gutachtens war, die 1,5-Grad-Grenze gilt. Das ist deshalb so entscheidend, weil wir wissen, im Pariser Klimaschutzabkommen war die Rede von deutlich unter 2 Grad, möglichst 1,5 Grad. Aber dass dieses Gutachten jetzt gesagt hat, nein, 1,5 Grad gilt, wenn wir das ernst meinen mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen, die wir haben und mit dem Menschenrechtsschutz, dann müssen sich alle Staaten daran orientieren. Und das ist natürlich eine ganz wichtige Konkretisierung einerseits.
Also schon mal deutlich strenger sozusagen als das Pariser Klimaschutzabkommen.
Genau, da haben Sie die strenge Auslegung gewählt und auch sehr substanziiert begründet mit den Auswirkungen, die die Klimakrise hat, auf das Klima, aber vor allem auch auf die Menschen und mit den Rechten, die durch die Klimakrise bedroht sind bei den Menschen. Und deswegen eine zweite ganz wichtige Erkenntnis aus dieser Entscheidung und eine zweite ganz wichtige Aussage war, alle Menschenrechte brauchen intakte Lebensgrundlagen, um erfüllt werden zu können. Das heißt, Klimaschutz ist Menschenrechtsschutz und zwar ganz allumfassend. Das war eine weitere Erkenntnis, die dabei rausgekommen ist. Und dann eben noch einige andere Dinge, wie zum Beispiel, dass Staaten das Bestmögliche tun müssen, um dieses 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, was auch ein relativ hoher rechtlicher Maßstab ist. Und eben darunter fällt auch die Regulierung im privaten Sektor. Also Staaten können auch sich möglicherweise völkerrechtlich zu Schulden kommen lassen, wenn sie nicht hinreichend regulieren, dass Kohle, Öl und Gas gefördert oder verbrannt werden. Auch das steckt in dieser Entscheidung mit drin.
Also man kann dann sozusagen davon sprechen, dass da Völkerrecht gebrochen wird, wenn nicht genügend für den Klimaschutz getan wird von einigen Staaten.
Genau.
Und jetzt ist da natürlich dieses große Wort wenn, was immer wieder vorkommt, nämlich wenn wir das ernst nehmen wollen, wenn wir das wirklich so erfüllen wollen. Und das ist ja tatsächlich die Frage, das 1,5-Grad-Ziel, was schon im Pariser Klimaschutzabkommen beschlossen wurde, ist ja je nach wissenschaftlicher Einschätzung in Teilen schon gerissen, beziehungsweise nur noch sehr, sehr schwer zu erreichen. Was macht denn jetzt so ein Urteil noch für einen tatsächlichen Unterschied?
Also diese Entscheidung war im juristischen Sinne kein Urteil, sondern ein Rechtsgutachten.
Wichtig.
Genau, also eine wichtige Unterscheidung. Es standen sich dann nicht zwei Staaten gegenüber und haben gesagt, du bist schuld, nein, du bist schuld und sich dann gestritten, sondern das ist eine Entscheidung, die erwirkt wurde von auch maßgeblich einer Gruppe junger Menschen, die eingefordert haben, wir möchten mal wissen, wie es bestellt ist um unsere Rechte in der Klimakrise. Die jungen Menschen kamen aus dem Pazifik, also einem Ort, einer Insel, die ganz massiv davon bedroht ist. Durch Folgen des Klimawandels zerstört zu werden und damit ihre Heimat zu verlieren, ihre Kultur zu verlieren. Und sie haben sich damit gewandt an die UN-Generalversammlung und die hat dann beschlossen, in Auftrag zu geben an den Internationalen Gerichtshof ein solches Gutachten zu veröffentlichen. Und das bedeutet, dass die einmal ihre Rechtsauffassung darlegen. Sie sagen jetzt nicht, eine Person hat gewonnen und die andere hat verloren oder wird verurteilt zu, sondern das ist gerade der Status quo im Völkerrecht, was den Klimaschutz angeht.
Aus Sicht der Richter.
Aus Sicht des Internationalen Gerichtshofs, genau. Und das hat jetzt mehrere Effekte. Ein Effekt ist, dass es natürlich für künftige Prozesse zwischen zwei Staaten, wo auch auf Grundlage des internationalen Rechts dann geurteilt wird, das herangezogen wird als Argumentationsgrundlage oder als Entscheidungsgrundlage, weil wir jetzt wissen, okay, das und das, diese Maßstäbe gelten, wenn jetzt ein Staat einem anderen Staat gegenübersteht. Eine zweite sehr wichtige, Folge dieses internationalen Rechts ist, dass auch in nationalen Gerichten und Gerichtsverfahren und Gesetzgebungsprozessen das internationale Recht durchaus immer wieder Einzug finden kann. In Deutschland im Artikel 25 steht zum Beispiel drin, dass das Grundgesetz völkerrechtstreu auszulegen ist. Und wenn dann das höchste zwischenstaatliche Gericht der Welt seine Rechtsauffassung darlegt, wie das Völkerrecht gerade zu lesen und zu interpretieren ist, dann hat das natürlich eine sehr, sehr starke Signalwirkung, die auch etwa in Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts in Deutschland zum Beispiel einfließen kann.
Und wenn ich das richtig verstehe, theoretisch könnte Vanuatu jetzt zum Beispiel gegen Russland klagen.
Das, genau, man müsste dann gucken, vor welchem Gericht, mit welchen rechtlichen Argumentationen, aber theoretisch gibt es die Möglichkeit.
Okay, und die Erfolgsaussichten davon sind null.
Wieso?
Ich wüsste nicht, dass Russland sich an so ein Urteil halten würde, oder?
Also das eine ist ja die Frage, ob man rechtlich Recht bekommt, also ob man sagte, die Klage hatte Erfolg und die wurde dann beschieden. Und die zweite Sache ist, ob sich jemand daran hält, was das Recht tatsächlich gebietet und wer das dann durchsetzt. Und da haben wir auf internationaler Ebene immer wieder Durchsetzungsprobleme. Das stimmt, also bei so zwischenstaatlichen Urteilen. Aber ich würde sagen, also wenn man dann erstmal Recht hat, das ist durchaus ein Erfolg und da sind die Erfolgsaussichten jetzt nicht niedrig.
Aber es ändert ja nichts daran, dass die Menschen auf Vanuatu im Zweifelsfall trotzdem ihre Heimat verlieren.
Also das nicht unmittelbar ändert jetzt diese Entscheidung etwas daran, aber natürlich, wenn so ein internationales Gericht diese Entscheidung jetzt trifft und es auch möglicherweise, und ich gehe davon aus, dass es viele geben wird, zwischenstaatliche Verfahren geben wird, von denen auch einige gewonnen werden und auch, also gehe ich jetzt mal davon aus, und auch Konsequenzen folgen, also das internationale Recht, je nachdem dann vor welchen Gerichten das ist und was die dann für Durchsetzungsmöglichkeiten haben. Aber man kann auch so Vollstreckungsdinge tun, wie Gelder einfrieren oder diplomatische Maßnahmen ergreifen. Ja. Also es gibt Maßnahmen, so wie gesagt, je nachdem in welcher Konstellation und bei wem sind die schwerer und nicht so schwer durchsetzbar. Ja. Aber alleine dann, wenn so große Zahlsummen im Raum stehen oder auch gewonnen werden oder auch Länder mal vorangehen und sagen, ja, wir halten uns an das Recht, zu dem wir uns verpflichtet haben, dann glaube ich schon, dass das im Internationalen einiges bewegen könnte.
Ja, aber wie viele Länder sind das tatsächlich am Ende auf internationaler Ebene, die sagen, wir halten uns daran?
Das kann ich jetzt nicht so quantifizieren. Ich kann aber eine sehr interessante Sache aus der IGH-Entscheidung dazu mit hier reingeben, die ich wirklich bemerkenswert fand. Und zwar, dass der IGH sich genau mit der Frage auseinandergesetzt hat, was machen wir denn mit so Ländern, die zum Beispiel, wie gerade die USA, immer mal wieder aus dem Pariser Klimaschutzabkommen aussteigen und dann wieder eingestiegen sind und wieder aussteigen und oder die irgendwie sich gar nicht mehr daran halten, gerade aus aktuellen politischen Entscheidungen. Und da haben sie ganz klar gesagt, das gilt auch für die. Also das Recht gilt erstmal auch für die. Man kann sich dem nicht, selbst wenn man dann aussteigt, dem entziehen, weil es nicht daran gebunden ist, dass man sagt, ich halte mich daran. Ja. Wie die Weltgemeinschaft jetzt nun mit dessen Durchsetzung umgeht, das vermag ich auch nicht zu sagen. Und das ist vermutlich eines der schwierigsten Punkte.
Das glaube ich auch.
Ja, da bist du ja sehr skeptisch. Das ist ja tatsächlich dann so eine grundlegende Frage, ob man sagt, da dann lassen wir es halt komplett, wenn sich ja eh keiner dran hält, oder ob man sagt, naja, es lohnt sich trotzdem zu versuchen, eine gewisse internationale Ordnung aufrechtzuerhalten. Und am Ende ist es ja doch so, dass alle Staaten das auch nicht komplett aufgeben wollen. Also sie suchen auch immer wieder die internationale Bühne bei der UN. Also auch Russland ist da ja vertreten und versucht da seine Interessen durchzusetzen.
Genau, das habe ich gelesen, glaube ich, wenn das Urteil nicht umgesetzt wird, kann man sich an den Weltsicherheitsrat wenden, dass der die Durchsetzung anordnet. Aber ich glaube, da sind die Erfolgsaussichten dann in diesem Fall zum Beispiel auch bei null.
Absolut. Ich meine, wir sehen das ja auch weltweit, dass Menschenrechte nicht eingehalten werden und dass es dafür nicht wirklich eine Sanktionsmöglichkeit gibt. Aber man darf, glaube ich, nicht vergessen, wie wichtig so eine Reputation im internationalen Raum ist und was das langfristig bedeuten kann. Vor allem für Länder wie Deutschland. Vielleicht nicht so sehr für Länder wie Russland, denen es auch relativ egal ist, wie sie in der Welt dastehen. Aber Deutschland ist halt extrem von internationalen Handelsbeziehungen abhängig. Wir profitieren halt davon. Wir brauchen tatsächlich gute diplomatische Beziehungen. Für uns hat sich das sehr gelohnt. Deswegen finde ich es auch spannend, das nach Deutschland zu ziehen, weil Sie ja auch eben gesagt haben, dass das für nationale Entscheidungen auch einen großen Unterschied machen könnte, Wir haben jetzt eben über den internationalen Raum gesprochen, aber spannend ist es ja auch auf nationaler Ebene, wo wir es zum Beispiel beim Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutzgesetz schon erlebt haben, dass das dann echte politische und auch wirtschaftliche Konsequenzen hat. Das heißt, können Sie das nochmal erklären, warum das dann auch nationale Entscheidungen beeinflusst und was da vielleicht konkret ansteht?
Werbung.
Omaha Steaks semi-annual sale is here. It's a sale so nice, they do it twice a year. Save 50% site-wide on the world's best proteins, like legendary steaks, gourmet burgers, versatile chicken, pork, seafood, and more. Plus, get an extra $35 off with code AUDIO when you shop OmahaSteaks.com today. Now is the time to save big on everything you need to serve up mouth-watering flavor, like USDA-certified tender steaks, perfectly aged to maximize tenderness and hand-cut by master butchers in America's heartland and delivered right to your door. With unrivaled quality and variety, every bite is backed by their 100% satisfaction guarantee. Don't wait. Shop now at OmahaSteaks.com and save 50% site-wide on steaks and more during the semi-annual sale. Plus, get an extra $35 off with promo code AUDIO at checkout. That's OmahaSteaks.com, promo code AUDIO. Minimum purchase may apply. See site for details.
Ja, es ist so, dass bei der Auslegung der verfassungsrechtlichen Ausgangssituation oder der verfassungsrechtlichen Argumentation in so einer Entscheidung, wenn jetzt beispielsweise in Deutschland jemand gegen die Bundesregierung vorgeht, Verfassungsbeschwerde einlegt wegen zu wenig Klimaschutz, dann schaut sich das Bundesverfassungsgericht das an und sagt, wozu ist denn Deutschland im Bereich Klimaschutz verpflichtet? Und schon bei dieser Bundesverfassungsgerichtsentscheidung 2021 haben sie da zur Auslegung der deutschen Klimaschutzziele und Klimaschutzverpflichtungen ganz massiv das internationale Recht mit einbezogen und gesagt, Deutschland hat sich zu dem Pariser Klimaschutzabkommen bekannt und verpflichtet. Das wirkt dann auch in die deutsche Rechtsordnung. Also das gilt dann in Deutschland auch als deutsches Recht durch bestimmte Mechanismen, die im Grundgesetz angelegt sind. Und es bedeutet, Deutschland ist auch dann im deutschen Recht und dann im Verfassungsrecht zu dem Pariser Klimaschutzabkommen und Klimaneutralität in Konformität mit dem Pariser Klimaschutzabkommen
blöder verpflichtet.
Genau. Klimaschutzabkommen verpflichtet und wird daran auch gemessen. Das heißt, wenn Deutschland in seinen nationalen Zielen nicht den Zielen des Pariser Klimaschutzabkommens entspricht, dann kann das verfassungsrechtlich rechtswidrig sein. Und das hatten wir 2021. Und wenn wir jetzt nochmal eine Konkretisierung haben auf internationaler Bühne, diese 1,5-Grad-Grenze gilt, Staaten müssen ihr Bestmögliches tun, um die Klimakrise einzudämmen, dann wird das in etwa laufenden Verfahren möglicherweise einbezogen oder in künftigen. Mhm.
Laufende Verfahren ist, glaube ich, das richtige Stichwort. Greenpeace unter anderem, für die Sie ja arbeiten, klagt gegen die Bundesregierung, weil Sie eben sagen, da wird nicht genug getan. Erhoffen Sie sich also von diesem Gutachten sozusagen Rückenwind für Ihre Klage? Und was könnte am Ende dieser Klage stehen?
Ja, ich glaube, dieses Gutachten hat unsere Argumentation massiv gestärkt, weil sie dem, was wir argumentiert haben, entsprochen hat, aber jetzt auch nochmal vom höchsten internationalen Gericht dargelegt wurde. In dieser Verfassungsbeschwerde geht es im Kern um drei Sachen. Die haben wir vergangenes Jahr eingereicht, zusammen mit über 50.000 Menschen in Deutschland. Und die drei Punkte sind erstens, dass wir darlegen, warum das deutsche Ambitionsniveau, also die deutschen Klimaschutzziele, nicht zu den Zielen des Pariser Klimaschutzabkommens passen und insbesondere den 1,5 Grad. Das zweite ist, dass wir argumentieren, dass das Klimaschutzgesetz, das ja vergangenes Jahr novelliert wurde und einige wichtige Mechanismen verloren hat, eben nicht das Bestmögliche ist, was man tun kann, um diese Klimaschutzarchitektur im deutschen Recht aufrechtzuerhalten. Und dann auch.
Da vielleicht nur ganz kurz zur Erklärung, weil es, glaube ich, nicht jeder auf dem Schirm hat. Die Sektorziele sozusagen wurden ja abgeschafft. Das heißt, es ist nicht mehr so, dass man konkret sagen kann, der Verkehrsbereich muss jetzt sofort Maßnahmen vorlegen, weil dieser Bereich hat seine Ziele nicht eingehalten, sondern wir machen so eine Gesamtrechnung und das Ganze ist dadurch eben aus Sicht vieler Umweltschutzorganisationen verwässert worden. Und das war unter der Regierung von, in dem Fall vor allem Robert Habeck, die Regierung war von Olaf Scholz, aber Robert Habeck hat eine maßgebende Rolle gespielt an der
Stelle. Ich bin
gespannt,
was hier noch alles für Versprecher kommen.
Ja, viel los. Genau. Und dieses Abschaffen der sektorspezifischen Nachbesserungsverpflichtung führt natürlich dazu, dass es weniger klare Verantwortlichkeiten gibt innerhalb der Ressorts, der Regierung. Und wenn alle so ein bisschen und insgesamt für etwas verantwortlich sind, dann sehen wir ganz oft auch im Recht, dass wir da Probleme haben, das handhabbar zu machen und dass das massiv die Einhaltung der Klimaschutzziele gefährdet. Deswegen in der Verfassungsbeschwerde, die wir eingereicht haben, argumentieren wir, dass diese Novellierung rechtswidrig war.
Gibt es solche Klagen auch in anderen Ländern?
Ja, es gibt auch also in vielen Ländern Klimaklagen, die auf die Anpassung der nationalen Ziele Richtung Pariser Klimaschutzabkommen abzielen oder auch der nationalen Verpflichtungen. Die sind alle juristisch unterschiedlich, weil jedes Land unterschiedliche eigene nationale Klimaschutzgesetze hat und die juristischen Argumentationen unterschiedlich sind. Aber die gibt es auch in anderen Ländern. Die meisten Rechtsordnungen, Jurisdiktionen finden so ihren Umgang mit der Klimakrise auch im Recht. Und es beeinflusst sich interessanterweise auch manchmal gegenseitig. Also dass man sagt, okay, wenn in einem Land eine Argumentation so anerkannt wurde, dann kann das in etwas abgewandelter Form auch Einflüsse auf die Argumentation in anderen Ländern haben.
Also wenn ich jetzt tippen müsste, würde ich wahrscheinlich sagen, das sind so eher die üblichen Verdächtigen. Also es sind eher so europäische Länder, vielleicht südamerikanische Länder, vielleicht auch Afrika, Australien, Japan in diese Richtung.
Da war jetzt ja schon ganz schön viel dabei.
Ja. Naja, es sind also irgendwie, 70 Länder sind ja immerhin 70 Länder, muss man ja auch sagen, die den Internationalen Gerichtshof oder die Urteile anerkennen, aber es fehlen ja 130. Und worauf ich hinaus will, ist ja, dass mein Eindruck wäre, wenn ich mir dieses Rechtsgutachten anschaue, dass es meiner Meinung nach eher dazu führt, dass dann Länder wie Deutschland in Geiselhaft genommen werden für ein Problem, an dem Deutschland einen großen Anteil hat, aber das Deutschland nicht allein lösen kann. Das ist, glaube ich, auch bekannt. Und weil ich Russland angesprochen hatte, Vanuatu wird bestimmt keine Klage gegen Russland einreichen, aber Vanuatu kann vielleicht eine Klage in Deutschland einreichen und dann Deutschland zu mehr Aufwand und mehr Kosten drängen. Und da muss Deutschland mehr leisten, obwohl es ja wirklich ein globales Problem ist und dass da halt so ein Ungleichgewicht geschaffen wird. Du hast es gerade gesagt, wenn man sich einfach nicht dafür interessiert, ist man fein raus aus der Nummer.
Also ganz so würde ich es nicht sehen. Wie gesagt, es gibt Länder sicherlich, wo das internationale Recht einfacher durchsetzbar ist als in anderen, weil sie das ernster nehmen aus verschiedenen Gründen. Aber ich würde auch sagen, also es gibt durchaus gerade bei so einem globalen Problem und so vielen verursachenden Ländern blicke ich eher gespannt auf die Konstellationen, die sich jetzt ergeben werden und auch, wie man da dann international darauf reagieren wird. Weil wenn es um so existenzielle Fragen wie die Lebensgrundlagen, also ein ganzes Land geht unter oder es nicht mehr bewohnbar geht, dann hat das doch ja eine sehr, sehr große Brisanz und auch eine große Verantwortlichkeit in vielen Ländern. Und wenn wir jetzt hypothetisch mal den Fall haben, ganz viele der von der Klimakrise extrem beeinflussten Länder reichen Klagen ein, gewinnen auch Klagen gegen Länder, die jetzt das internationale Recht vielleicht nicht per se immer anerkennen oder nicht durchsetzen in ihren eigenen Territorien. Bin ich gespannt, was macht das dann auf der internationalen Bühne? Und ist es nicht dann vielleicht auch so, dass Länder wie Deutschland, die etwas ernster nehmen, also das vielleicht etwas ernster nehmen, dann auch sagen, ja, so geht es nicht. Also wir haben uns da irgendwie alle in dieses Problem hineinmanövriert und auch jetzt das Rechtliche, da brauchen wir irgendwie ein bisschen mehr von euch Anerkennung.
Man darf sich ja auch fragen, also internationales Recht, warum halten wir uns in Deutschland daran? Weil wir davon profitieren. Also Deutschland ist, glaube ich, eines der besten Beispiele dafür, dass es sehr viel reicher ist, wenn wir internationales Recht einigermaßen durchgesetzt bekommen.
Ich will ja nicht gegen das internationale Recht argumentieren, sondern ich wäre ein Freund davon, wenn das mehr akzeptiert würde.
Absolut, aber man darf wahrscheinlich auch sagen, dass es den Menschen in Russland vielleicht besser ginge, wenn sich Russland an internationales Recht halten würde.
Ja. Das aber oder nur an die Menschenrechte.
Oder an die Menschenrechte. Das ist aber nur ein Einschub. Das heißt, es ist ja wahrscheinlich etwas, worauf man immer nur langfristig hinarbeiten kann. Ich finde aber den Punkt schon interessant, Christian, der ja bei dir auch immer wieder drinsteckt, und die ist die Frage, was hat das jetzt für unmittelbare Konsequenzen für den Klimaschutz? Also kann man wirklich sagen, da fließt jetzt ein Euro mehr in die entsprechenden Dinge, die gebraucht werden für den Klimaschutz, in Klimaanpassung auch unter anderem. Glauben Sie das wirklich, dass jetzt zum Beispiel, wenn Sie diese Klage gewinnen gegen die Bundesregierung, dass es dann gelingen kann, die Gelder entsprechend umzulenken? Darum geht es ja am Ende unterm Strich. Oder tatsächlich, dass deswegen weniger fossile Energien eingesetzt werden?
Das ist jetzt eine sehr gute Frage, denn wir hatten ja noch nicht den dritten Punkt der Beschwerde besprochen. Und der dritte Punkt, der zielt tatsächlich darauf ab, dass konkrete Maßnahmen jetzt erforderlich sind, um die Klimaziele in Deutschland einzuhalten. Also der dritte Teil der Klage hat sich angeschaut, insbesondere im Verkehrssektor, wo ja relativ viele Emissionen noch eingespart werden müssten, um auf den Pfad der Pariser Klimaschutz.
Die deutschen Autobauer freuen sich schon.
Genau, also
viele von denen wollen ja gerne.
Ich glaube, viele könnten auch schon deutlich schneller, wenn man das mal mit einer gewissen Planungssicherheit voraussehen könnte, weil man eine klare Ansage bekäme. Ich glaube, das würde schon mal vieles verändern.
Das war nicht die große
verändern.
Stärke der deutschen Autobauer, Planungssicherheit und strategische Voraussicht in den letzten 20 ja. Jahren.
Das ist ein bisschen eine, genau, ein Seitenthema. Aber was wir uns angeschaut haben, ist, dass dieser Bereich massiver Transformationen bedarf. Also wie wir uns in Deutschland bewegen, die Mobilität muss ganz anders organisiert werden, damit sie perspektivisch klimaneutral vonstatten gehen kann. Und wenn das nicht passiert und wenn es nicht schnell genug passiert, und zwar eigentlich jetzt, dann geraten wir in eine Situation, die rechtlich eine total und auch tatsächlich eine total unglückliche ist. Und zwar, es gibt von dem im Bundesverfassungsgericht eingeführten CO2-Budget, also der Restmenge für Deutschland insgesamt, aber auch für bestimmte Sektoren, irgendwann potenziell kein Budget mehr, was man benutzen könnte, um diesen Umbau, diese Transformation überhaupt zu leisten. Und dann hätte man eine nicht klimaneutral umgebaute Gesellschaft oder einen Mobilitätssektor, der so halbfertig ist und dann ganz viel außen vor lässt. Also dann vor allem Menschen auf dem ländlichen Raum in der Tendenz nicht hinreichend an den Verkehr angebunden sind, an bezahlbaren, klimafreundlichen öffentlichen Nahverkehr oder auch Fernverkehr. Das trifft dann auch Menschen, die in der Tendenz weniger Einkommen haben oder weniger Vermögen und sich nicht dann mal das dann vielleicht verfügbare klimafreundliche E-Auto leisten können und sagen, okay, ich kann mir eins jetzt kaufen. Es gibt die gerade genügend, das ist etwas teurer, mag sein, aber super, kein Problem, ich steige um, ich kann mich weiter fortbewegen. Menschen, die solche Maßnahmen dann nicht ergreifen können, also Menschen mit weniger Einkommen, die wären in einem solchen Szenario, wo wir gerade drauf zusteuern, deren Rechte verletzt werden. Und auch Menschen beispielsweise mit Behinderungen, die auf individual motorisierten Verkehr angewiesen sind, aber dann auch keine Alternativen haben, einen barrierefreien, klimafreundlichen Verkehr nutzen zu können. Auch die sind dann in ihren Rechten massiv bedroht. Und deswegen ist der dritte Teil, zieht darauf ab zu sagen, wenn jetzt nicht die notwendigen Umbaumaßnahmen eingeleitet werden, dann beschließen wir eigentlich jetzt, Rechte von Menschen zu verletzen. Und deswegen braucht es jetzt die Maßnahmen.
Und das schlägt dieses Urteil aber nicht, dass eigentlich weltweit schon wahnsinnig viel passiert. Ich weiß, wir sind nicht auf dem 1,5 Grad. Aber ich habe bei uns auch gelernt vor 2 oder 3 Wochen von Johannes Aqua, dass dem Klima sind die Emissionen der nächsten 10 Jahre herzlich egal. Wichtig ist eher das, was wir zum Ende des Jahrhunderts erreichen. Und ich fand einen wunderschönen Artikel im Economist gefunden, der gesagt hat, die Erneuerbaren, die Green Transition, also der Wandel, der hat eine neue Heimat. Das ist nämlich nicht mehr Europa, wo man das viele Geld hat, sondern das ist inzwischen, ich lese mal vor, das ist die Türkei, das ist Nepal, das ist Vietnam, das ist Pakistan, Marokko, Indien, wo wahnsinnig viele Erneuerbare installiert werden, wo wahnsinnig viele E-Autos inzwischen auch unterwegs sind, auch von lokalen Herstellern, ne, wo die deutschen Autobauer, glaube ich, so einen Markt von 0% haben wahrscheinlich irgendwie, wo auch viel... Und nicht nur Autos, sondern auch so Zweiräder, also so Mopeds, elektrische irgendwie. Dass wir vielleicht jetzt nicht auf dem richtigen Weg sind, aber mit dem, was angestoßen wurde jetzt, dass wir das vielleicht doch hinbekommen, auch ohne, dass jetzt noch Menschen klagen?
Also das sehen wir bisher überhaupt nicht. Also wir sehen zum Beispiel, dass die Transformation im Mobilitätssektor in Deutschland weit zurück ist.
Genau, dann fällt Deutschland halt raus und die deutschen Autobauer gehen pleite vielleicht und alle anderen freuen sich. So die türkischen Autohersteller, Tok heißt da, glaube ich, der baut E-Autos.
Genau. Da geht es ja nicht um die Autohersteller, sondern es geht um die gesamte Infrastruktur eines Landes. Also es geht darum, haben wir genügend Möglichkeiten, Menschen klimafreundlich von A nach B zu bewegen? Mhm. Und zwar nicht nur mit den Autos, sondern haben wir überhaupt die Infrastruktur für Strom, für die Wege, für die Busse, für den Nahverkehr, für den Fernverkehr? Mhm. Ist die Bahn hinreichend ausgebaut? Gibt es diese Alternativen? Ist also ein Land dafür aufgestellt? Es geht nicht nur darum, gibt es hier gerade genügend deutsche E-Autos oder kommen die dann aus dem Ausland? Sondern ist dieses ganze Land so konzipiert, dass man sich klimaneutral fortbewegen kann, und da zeigt uns gerade alles, dem ist nicht so. Und das ist dann auch nicht gelöst, wenn in anderen Ländern auf der Welt es mehr E-Autos gibt gerade, sondern da müssen wir das auch für uns lösen. Und übrigens schaut sich auch das deutsche Recht an und misst die Bundesregierung und die Bundesministerien und den Bundestag daran, wie sie das deutsche Recht einhalten. Und wir haben uns diese Ziele im deutschen Recht gesetzt und wir halten sie nicht ein.
Worauf ich hinaus wollte, ist eigentlich, also vielleicht muss Deutschland gar nicht Vorreiter sein, weil es passt doch auch, wenn der Rest der Welt mehr oder weniger Vorreiter wird und Deutschland hinterherzieht irgendwie.
Ist halt dann doof für uns.
Aber, ja, ist doof für uns.
Aber Deutschland ist ja auch nicht Vorreiter.
Ja.
Also wir sind nicht Vorreiter, aber auch, es sieht ja nicht so aus, dass gerade auf der ganzen Welt unfassbar viele Klimaemissionen eingespart werden und die Treibhausgasausstöße so sinken, dass alle extrem viel CO2-Budget frei werden lassen, was Deutschland dann nutzen kann, um sich ein bisschen mehr Zeit zu lassen.
Aber es ist, ich komme jetzt noch mal kurz auf Russland, so klitzekleiner Umweg noch mal ganz kurz nach Russland.
Aber ich muss noch einmal verstehen, was du meintest, weil im Endeffekt, wenn wir jetzt bei diesem Recht bleiben, dann ist doch super, dann halten sie sich an das Recht. Ist doch dann dein Argument, oder nicht?
Wer hält sich an das Recht?
Die ganzen Länder wie die Türkei, Nepal, Vietnam, Marokko, die du gerade aufgezählt hast, ist doch dann schön für die.
Genau, ich meine nur, es braucht keine Klagen und keine Urteile, sondern es braucht halt die günstige Technologie, darauf wollte ich hinaus.
Aber für die, die sich nicht dran halten, braucht es vielleicht Klagen.
Aber deswegen, darauf wollte ich nochmal hinaus, wenn Russland macht ja Gas, Kohle, Erdöl. Ich glaube, und hat, glaube ich, so genau null Plan, was Klimaschutz angeht.
Und Kartoffeln.
Genau, und Kohle wird am meisten verkauft nach China, und jetzt ist, glaube ich, so die halbe russische Kohleindustrie steht kurz vor der Pleite, weil sie keine Kohle mehr nach China verkaufen. Warum verkauft man keine Kohle mehr nach China? Weil China so viele erneuerbare Energien hat, dass man für die Spitzen im Sommer, wenn alle die Klimaanlagen anwerfen, kann man inzwischen Erneuerbare nutzen. Und das finde ich, ne, und das passiert ja. Und es wird ja immer darauf hingewiesen, dass China nach wie vor viele Kohlekraftwerke baut. Ja, machen sie. Aber wenn sie die dann einfach nicht mehr benutzen, weil sie die nicht mehr benötigen, finde ich, macht das einen größeren Unterschied als eine Klage in Deutschland, dass Deutschland mehr tut, um Klimaziele einzuhalten.
Also, ich komme nochmal auf die 2000.
Es war eine sehr lange.
Es ist aber interessant, weil du sagst einfach, was anderes ist effizienter, deswegen sollen wir das eine einfach lassen.
Ich habe ja gesagt, ich bin skeptisch. Das ist ein Sieg auf dem Papier. Das liest sich toll, man kann die Klage einreichen. Ich glaube, das macht genau null Unterschied.
Also ich kann jetzt nochmal zu der 2021 Verfassungsbeschwerde was sagen. Ich habe noch nie, ich weiß nicht,
was. Also in Deutschland macht es vielleicht einen Unterschied, aber weltweit wird es keinen Unterschied machen.
Da komme ich gleich zu. Noch nie gesehen, dass in einer solchen Geschwindigkeit ein neues Klimaschutzgesetz aufgesetzt wurde, wie nach dieser 2021. Ich glaube, es hat keine 2 Wochen gedauert. Wo Deutschland dann gesagt hat, wir haben uns neue Klimaziele gesetzt. Damit gehen sie ja auch auf die internationalen Klimakonferenzen. Damit senden sie auch Signale an andere. Damit gehen sie in ihre Verhandlungen. Und in dieser 2021-Entscheidung, das fand ich auch sehr interessant, hat das Bundesverfassungsgericht sogar in seinen Leitsätzen der Entscheidung, das sind so die Kernaspekte, die sie selber auch voranstellen, einer solchen Entscheidung gesagt, Deutschland darf sich aus verfassungsrechtlicher Sicht nicht seiner eigenen Verantwortung mit Verweis auf andere Länder entziehen. Mhm. Und sogar, wenn sie sehen, andere Länder machen jetzt nicht genug, meinetwegen Russland oder andere Länder, dann haben sie aus völkerrechtlicher Sicht die Verpflichtung, darauf hinzuwirken, im internationalen Kontext, dass dort mehr Klimaschutz betrieben wird. Das heißt, diese Entscheidung hat auch diesen internationalen Blick mit gehabt und hat auch gesagt, es geht hier nicht darum, ein Land macht mal mehr, weniger und dann verrechnen wir das irgendwie, sondern jedes Land, was sich zu einem völkerrechtlichen Vertrag verpflichtet, ist dazu angehalten, seinen Teil beizutragen und dann auch dafür zu sorgen, dass andere nachziehen und dann eigentlich voranzugehen mit einem guten Beispiel. Weil wenn wir sagen, ja, ich halte mich nicht dran oder ist nicht so wichtig, weil irgendjemand anders macht es auch nicht, dann kommen wir am Ende gerade bei so Menschheitsaufgaben wie dem Klimaschutz überhaupt nicht weit. Deswegen würde ich sagen, solche Klagen, die sind ein Baustein in einem Maßnahmenkatalog aus ganz vielem. Die gehen immer Hand in Hand mit diplomatischen Bemühungen, mit nationalen politischen Entscheidungen, mit technologischen Entwicklungen, mit Kulturwandel, mit Bewusstseinswandel, also mit ganz, ganz vielem. Aber sie sind ein wichtiger Baustein, weil sie immer wieder klären, wo sind die rechtlichen Grenzen und was geht nicht mehr. Und gerade innerhalb eines Landes wird sich dann durchaus daran gehalten und auch Dinge dann im Nachgang schnell verändert potenziell.
Wir haben ja spannenderweise auch gelernt, was für einen globalen Unterschied deutsche Gesetze machen können, gerade erst, als wir über das Erneuerbare-Energien-Gesetz gesprochen haben, das eigentlich die Grundlage für eine wettbewerbsfähige Solarindustrie weltweit geschaffen hat. Und im besten Fall hat ein gutes deutsches Klimaschutzgesetz natürlich solche Bausteine und du treibst natürlich die Politik dann vor dir her, um sowas anzugehen.
Wie gesagt, ich bin ja nicht dagegen, dass wir das tun. Ich wünsche mir, ich wäre optimistischer in dem Bereich und das würde was bringen. Ich kann mir nur nicht vorstellen, dass es irgendeinen Unterschied macht. Selbst wenn sich Deutschland auf internationaler Ebene dann dafür einsetzt, dann kommt wieder der deutsche moralische Zeigefinger, auf dem die restliche Welt gefühlt nicht mehr so richtig Lust hat. Wir selbst schaffen es nicht mal irgendwie den Leuten eine Wärmepumpe als eine sinnvolle Heizmethode zu verkaufen.
In dem Fall würde ja eher die Welt Deutschland den moralischen Zeigefinger zeigen, oder?
Genau.
Das vielleicht auch mal nicht so schlecht ist. Umgekehrt. Ich finde noch spannend einen Aspekt, bevor wir uns zu sehr
im Kreis drehen,
weil das tatsächlich eine Grundsatzfrage ist, ob man an internationales Recht und Diplomatie und Verhandlungen glaubt. Es gibt ja auch Urteile gegen konkrete Unternehmen und Gerichtsverfahren gegen Unternehmen, also um mal zum Beispiel Shell anzuführen. Und da wurden sie in einem ersten Urteil tatsächlich dazu verdonnert, Entschädigungszahlungen zu zahlen. Später wurde das allerdings wieder aufgehoben. Da wurden sie erstmal dazu verdonnert, tatsächlich ganz konkrete Reduktionsziele zu setzen. Und später hat man dann gesagt, naja, so genau können wir es doch nicht sagen. Also auch da ist das Recht ja so, dass es je nachdem immer wieder neue Entscheidungen gibt. Das ist ja nicht so fest. Das heißt, um das jetzt einmal zu übertragen, welchen Unterschied wird dieses Gutachten für solche Klagen machen? Könnte es demnächst dann tatsächlich mal passieren, dass ein großes internationales fossiles Unternehmen Milliardenzahlungen leisten muss, vielleicht auch an Individuen, auch diese Klagen gibt es ja. Und auf der anderen Seite, wie sehr, glauben Sie, steht dieses Gutachten jetzt fest? Also wie lange ist das haltbar? Kann da auch jetzt der Internationale Gerichtshof oder über die neue Generalversammlung, die sagt, nee, guckt nochmal lieber nochmal neu, sieht das dann wieder in ein paar Jahren ganz anders aus?
Also schauen wir erstmal einmal auf diese Shell-Entscheidung. Da gab es ja in einer ersten Instanz erstmal vollumfänglich das Ja, Shell als Unternehmen muss auch für die Emissionen, die es zu verantworten hat, aufkommen und die reduzieren. Und da gab es dann auch ganz konkrete Reduktionsforderungen der anderen Seite. Und in einer nächsten Instanz wurde das dann aufrechterhalten im Grundsatz. Aber gesagt, die ganz konkreten Ableitungen daraus, die können wir jetzt rechtlich nicht so unterschreiben, wie sie hier gerade sind. Es wurde aber nicht gesagt, wir haben jetzt das Recht wieder geändert, es geht so nicht, sondern es wurde einfach ausdifferenziert. Und es passiert im Recht immer wieder, dass man erstmal einen Grundsatz hat und dann schaut man sich, passt im konkreten Fall diese konkrete Argumentation hinreichend dazu? Gibt es hinreichend Argumentationslinien, Beweise, andere Dinge? Deswegen würde ich auch nicht sagen, dass das Recht sich da hin und her entschieden hat, sondern das Recht hat sich da weiterentwickelt, ausdifferenziert, präzisiert. Und ein zweiter Unterschied oder ein Unterschied zu der Entscheidung des Internationalen Gerichtshofs ist, da gab es einen Instanzenzug. Also das heißt, da gab es eine Instanz, dann konnte man noch eine nächste Instanz wählen und dann konnte man in die nächste Instanz wählen. Dass jetzt der Internationale Gerichtshof in 2 Jahren eine komplett andere Entscheidung treffen würde, wenn man sie das Gleiche fragt, davon gehe ich jetzt erstmal nicht aus. Und das ist
auch noch nie vorgekommen.
Das könnte ich jetzt nicht sagen, dass es noch nie vorgekommen ist. Das ist
der deutschen Gerichtsbarkeit nicht ungewöhnlich, oder? Dass man Berufungen einlegt und das Urteil sich dann auf einmal ändert?
Genau, wie gesagt, das ist dann innerhalb einer Instanz. Also dann hat man das gleiche Verfahren und geht zu einem höheren Gericht. Aber das Bundesverfassungsgericht, dass das jetzt alle 3 Jahre anders entscheiden würde und sagt, ah, jetzt irgendwie sehen wir das doch nicht so richtig so mit der Berufsfreiheit oder mit der Bildungspflicht oder so. Das passiert jetzt nicht alle Tage. Wir haben ja auch von Gerichten, die gerade letztinstanzlich entscheiden, wie so ein Bundesverfassungsgericht oder so, ein gewisses Interesse daran, dass auch die Bevölkerung hat und die Politik der Rechtssicherheit und der Vorausschaubarkeit. Also man möchte Recht jetzt nicht die ganze Zeit ändern, weil Menschen sollen auch wissen, woran sie sich halten können und müssen und sollen, um nicht dafür dann in vor Gericht zu landen oder verurteilt zu werden. Das heißt, dieser Grundsatz erstmal der Rechtssicherheit und bleib bei den Entscheidungen und weiche nur von ihnen ab. In dem Fall, wo sich wirklich substanziell etwas ändert, rechtlich oder tatsächlich, da kann das mal passieren. Ich sehe das bei der Klimaentscheidung aber eher in die andere Richtung, dass sich noch eher verschärfen wird. Das ist angelegt gewesen in der Bundesverfassungsgerichtsentscheidung. Da stand auch drin 2021, je weiter die Klimakrise voranschreitet und je besser die wissenschaftlichen Erkenntnisse werden, desto strenger wird auch das Recht dann einfordern, dass Klimaschutz betrieben wird, um Rechte einzuhalten. Also da ist diese Progression der Klimakrise schon rechtlich mit verargumentiert worden oder mit einbezogen worden in die Argumentation. Und auch der Internationale Gerichtshof hat in einer ähnlichen Sprache gesprochen und gesagt, die Klimakrise wird immer schlimmer, die bedroht Rechte jetzt schon und zukünftig ganz massiv und deswegen muss spätestens jetzt das Bestmögliche von jedem Land getan werden. Deswegen haben sie diesen hohen Schwellen eingezogen in die Verpflichtungen der Länder. Das heißt, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass wir in 2 Jahren eine komplett andere Entscheidung haben und dann heißt es, ach nee, 2,5 Grad Erderwärmung wären schon auch okay und dann werden die Menschenrechte auch eingehalten. Das würde mich jetzt extrem wundern. Eher im Gegenteil.
Und was hat das jetzt für Konsequenzen eventuell auch für Shell? Also weil da muss man leider auch eingestehen, dass es wenig Veränderungen an der Strategie des Unternehmens gibt seit diesem Urteil. Also auch da in der Realität. Jetzt hatten Sie ganz zu Beginn auch schon mal gesagt, dass tatsächlich damit die Länder auch verpflichtet werden, auch innerhalb ihrer Staatengrenzen dafür zu sorgen, dass Klimaschutz dort eingehalten wird, dass auch Unternehmen Klimaschutz dort einhalten. Shell hat den Hauptsitz in Großbritannien. Kann man jetzt sozusagen dann sagen, man muss jetzt die Regierung von Großbritannien verklagen, damit die sich Shell annehmen? Oder welche Konsequenzen hat das da?
Genau, das sind 2 verschiedene Wege, die solche Klimaklagen, die Unternehmen mit zum Gegenstand haben, eingereicht werden können. Das eine, was wir jetzt gestärkt haben durch die Entscheidung des Internationalen Gerichtshofs, genau wie Sie gerade gesagt haben, die Möglichkeit von Staaten untereinander zu sagen, das ist hier eine völkerrechtswidrige Handlung, wenn ihr diese und jene fossile Maßnahme gewähren lasst, genehmigt, fördert und eure Unternehmen dort nicht hinreichend reguliert. Also das wäre das dann eine Entscheidung gegen Staaten. Und wie das sich auswirkt auf jetzt tatsächlich die Entscheidung, wenn Privatpersonen oder Organisationen im Privatrecht gegen die Unternehmen selbst klagen, also so eine Klage wie bei Shell, das bleibt noch abzuwarten. Also gucke ich auch selber gespannt drauf zu sagen, okay, wie kann die Argumentation des Internationalen Gerichtshofs vielleicht auch das unterminieren? Kann man da zum Beispiel sagen, da gibt es jetzt eine andere Vorhersehbarkeit, da gibt es andere Verpflichtungsmaßstäbe für Shell, die sind jetzt nochmal konkretisiert worden. Da können wir besser subsumieren, also gucken, okay, passt das, was rechtlich geboten ist und was tatsächlich passiert, nicht mehr zusammen? Das bleibt jetzt abzuwarten, aber ich gehe davon aus, dass jetzt solche Klagen gegen Staaten und gegen Unternehmen auch zunehmen werden. Das sehen wir auch in den letzten Jahren und dass sie sich immer weiter konkretisieren mit jeder weiteren Entscheidung, die wir haben.
Wir sind auf jeden Fall gespannt, was auch aus der Klage hier in Deutschland wird und hören uns vielleicht spätestens dann wieder. Vielen Dank für das Gespräch, Baro Vicente Ra-Gabbard.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Dankeschön.